Ich freue mich. Sehr gut, dass ihr da seid hier vor Ort zu unserem Mittwochabend Bibelstudium und vor allem auch online. Schön, dass ihr dabei seid beim mittwöchentlichen Livestream hier. Und wir gehen heute tatsächlich zurück zum Buch Hiob. Back to Hiob, back to the roots. Ja, wir haben heute Hiob Lektion Nummer 17. Also wir sind schon auf der Zielgerade, noch nicht ganz am Ziel, noch nicht ganz am Ende unseres Studiums, aber schon so ja, vor der letzten Kurve, würde ich sagen. Also es geht dem guten Ende zu, dem unbeschreiblich guten Ende zu. Und wenn du erst jetzt einsteigst oder erst jetzt dazukommst zu diesem Bibelstudium, alle vorhergehenden 16 Teile sind online auf YouTube und auf Spotify und da findest du diese natürlich gratis, wie immer alles bei uns, solange es Strom und Internet gibt. Jetzt befinden wir uns im wichtigsten Teil des Buches und zwar am Ende des Buches, dort wo Gott spricht. Wo Gott spricht. Wir haben ja gesagt, das Buch beginnt mit einem Prolog, Kapitel 1 und 2. Dann haben wir drei Dialoge, wo Hiob mit seinen Freunden sich am Anfang noch relativ gemäßigt, aber dann immer intensiver und immer unfairer auch und immer ja, anschuldigender sich austauscht mit seinen Freunden. Und dann haben wir am Schluss des Buches drei Monologe. Das heißt, Hiob hat eigentlich drei Monologe, dann hat Elihu vier Monologe. Monolog ist also kein Dialog, sondern wo ein Vortrag, ein Diskurs stattfindet. Und jetzt am Ende des Buches haben wir zwei Monologe Gottes. Quasi der Höhepunkt des Buches, wo Gott spricht, auf das wir alle gewartet haben. Und diese beiden Monologe, diese beiden Diskurse des Allmächtigen, des Jahwes, Jahwe Gottes, sind in Kapitel 38 bis 42 zu finden. Und die Antworten sind überraschend. Ich wurde neulich gefragt, gibt uns das Buch Hiob überhaupt Antworten? Meine Antwort war, es kommt auf deine Fragen drauf an. Die Warum-Frage wird nie beantwortet. Die wird nie beantwortet. Dafür werden aber einige viel, viel wichtigere und bessere Antworten gegeben. Und interessant ist auch, dass Hiob auf die beiden Monologe Gottes, auf den ersten Monolog eine Antwort gibt und auf den zweiten Monolog auch eine Antwort gibt. Also Hiob antwortet Gott, aber er antwortet so, wie er wahrscheinlich selbst nie gedacht hätte, nie erwartet hätte. Er antwortet gut und zwar mit Demut und mit Umkehr. Okay? Wer von euch glaubt, dass es wichtig ist, immer gut zuzuhören, wenn Gott spricht? Und es ist sehr wichtig, dann auch die richtige Reaktion oder besser gesagt, Antwort, Reaktion ist eher negativ, Antwort positiv zu geben. Und es ist immer gut, wenn wir richtig darauf reagieren, beziehungsweise antworten auf das, was Gott uns zu sagen hat. Und genau das passiert. Gott korrigiert in seinen beiden Monologen alle Beteiligten. Alle Beteiligten werden korrigiert. Sie haben alle nicht die hundertprozentige Wahrheit gesagt. Hiob nicht, die Freunde nicht, auch Elihu nicht. Sie waren einige Male nahe dran, dann wieder weiter weg von der Wahrheit. Aber das ist alles Absicht in diesem Buch. Dieses Buch beabsichtigt, Dinge zu beinhalten, die nicht richtig sind. Die von Hiob gesprochen sind, die von den Freunden gesprochen sind. Es ist alles Wahrheit, aber die Aussagen sind nicht immer alle wahr. Okay, wir haben das eh besprochen, was das bedeutet. Nicht alles, was in der Bibel steht, ist wahr, aber es ist die hundertprozentige Wahrheit. Auch Satan kommt in der Bibel vor und er lügt immer. Okay? Also manche Zitate in der Bibel sind Unwahrheiten, aber das Zitat wurde wahrhaftig genauso gesagt. Die Bibel ist immer Wahrheit. Und wenn ich zum Beispiel sage, der der Josef hat gesagt, der Stuhl ist gelb. Habe ich jetzt die Wahrheit gesagt? Ja, ich habe die Wahrheit gesagt. Der Josef hat wirklich gesagt, der Stuhl ist gelb. Ist der Stuhl gelb? Nein, das ist eine Lüge. Aber das, was ich gesagt habe, ist die Wahrheit. Josef hat gesagt, der Stuhl ist gelb. Er ist nicht gelb, aber ich habe die Wahrheit gesagt. Ihr versteht's. So, und so ist das Buch Hiob auch zu verstehen. Viele Zitate, manche richtig, manche falsch, manche nahe dran, manche weit weg und so weiter. Und heute haben wir ein gigantisches Thema. Wir haben letztes Mal Kapitel 38 und 39 zur Gänze gelesen. Das werden wir heute nicht tun. Das sind, glaube ich, fast 70 Verse. Das ist die erste Rede Gottes, Kapitel 38 und 39. Dann gibt es die Antwort von Hiob, Kapitel 40, Vers 1 bis 6. Dann gibt es die zweite Rede Gottes, Kapitel 40, Vers 7 bis Kapitel 41 zum Schluss. Und dann gibt es die zweite Antwort von Hiob. Aber in der ersten Rede von Gott, im Kapitel 39, 38 und 39, werden wir heute sprechen über das Thema unbeschreiblich und unzähmbar. Was da herauskommt ist, aus dieser Passage ist, Gott ist unbeschreiblich und er ist unzähmbar. Du kannst ihn nicht zähmen. Und wir leben in einer westlichen Gesellschaft. Und sagen wir jetzt mal ganz ehrlich, wir haben alle eine Vorstellung von Gott. Und wir alle hätten Gott gerne in unserer Schachtel, wie wir ihn gerne hätten. Und Gottes Botschaft ist, ich passe in deine Schachtel nicht. Ich bin noch viel wilder als ein wildes Pferd. Ich bin unzähmbar, ich bin unbeschreiblich. Ich passe nicht in deine Schachtel. Gott ist Gott. Er ist allmächtig. Er ist allgegenwärtig, ist allwissend. Und er beurteilt die Dinge nicht so, wie wir sie beurteilen. Und nicht vergessen, das Buch Hiob ist ein Weisheitsbuch. Es ist nicht ein Leidensbuch in erster Linie. Es ist kein Gerechtigkeitsbuch. Es ist ein Weisheitsbuch. Es lehrt uns gewisse Weisheiten. Und ich bin drauf gekommen, du kennst vielleicht das Lied. Es ist ein Anbetungslied und ich tue normalerweise Anbetungslieder nicht promoten von hier vorne, weil viele sind ehrlich gesagt nicht wirklich biblisch oft. Deswegen haben wir auch einige Lieder hier aufgehört zum Singen. Und dir aufgefallen ist, wir wollen nur mehr Lieder singen, die aus der Bibel kommen, die das Wort Gottes verbreiten. Wir wollen nicht Gefühle scheren oder Emotionen, da kannst du auf ein Konzert gehen. Wir singen Gottes Wort. Und ich habe ein Anbetungslied gefunden bei einem Musiker, Songwriter und Prediger, der hat drei Funktionen. Er heißt Chris Tomlin und hat ein Lied geschrieben, das heißt Indescribable. Indescribable. Und ich möchte es euch vorlesen. Wir werden es nicht einspielen oder so, aber ich möchte es vorlesen. Du kannst es dann googeln und dir anhören. Es ist gigantisch. Indescribable. Also unbeschreiblich. Indescribable. Und hier ist das Gigantische. Und darum lese ich es euch vor. Und darum bin ich so begeistert darüber. Er hat dieses Lied geschrieben, nachdem er Hiob 38 und 39 gelesen hat. Also direkt vom Wort. Er hat es direkt vom Wort genommen. Ich lese einmal auf Englisch vor und dann die Übersetzung. Da steht Folgendes, also das Lied geht so. From the highest of heights to the depths of the sea, creation is revealing your majesty. From the colors of fall to the fragrance of spring, every creature unique in the song that it sings. All exclaiming, indescribable, uncontainable. You placed the stars in the sky and you know them by name. You are amazing God, all powerful, untamable, awestruck. We fall to our knees as we humbly proclaim you are amazing God. Who has told every lightning bolt where it should go or seen heavenly storehouses laden with snow? Who imagined the sun and gives source to its light? Yet conceals it to bring us the coolness of night. None can fathom, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing God, all powerful, untamable. Awestruck, we fall to our knees as we humbly proclaim, you are amazing God. You're amazing God, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You're amazing God, all powerful, untamable, awestruck, we fall to our knees as we humbly proclaim your amazing God, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. Your amazing God, incomparable, unchangeable. You see the depths of my heart and you love me the same. Your amazing God. Jetzt der deutsche Text. Von den höchsten Höhen bis in die Tiefen des Meeres. Die Schöpfung offenbart eure Majestät. Ich liebe diese Übersetzung. Eure Majestät. Gott ist ja Vater, Sohn und Geist. Und außerdem, ich glaube, zu einer Majestät sagt man euer, oder? Eure Majestät. Von den Farben des Herbstes bis zum Duft des Frühlings. Jede Kreatur einzigartig in dem Lied, das es singt. Alle rufen, unbeschreiblich, unerreichbar. Du hast die Sterne am Himmel platziert und du kennst sie beim Namen. Du bist ein erstaunlicher Gott. Ich muss mal kurz Pause machen. Amazing ist wörtlich übersetzt erstaunlich, sagt aber nicht dasselbe. Amazing würde ich eher mit gewaltig übersetzen in dem Fall. Allmächtig, gewaltig, ehrfürchtig fallen wir auf die Knie, während wir demütig verkünden, du bist ein erstaunlicher oder gewaltiger Gott. Wer hat jedem Blitz gesagt, wo er gehen soll? Oder himmlische Lagerhäuser gesehen, die mit Schnee beladen sind? Wer hat sich die Sonne vorgestellt und gibt ihrem Lichtquelle? Doch verbirgt sie sich, um uns die Kühle der Nacht zu bringen. Keiner kann es ergründen. Unbeschreiblich, unerreichbar, unzähmbar. Du hast die Sterne am Himmel platziert und du kennst sie beim Namen. Du bist ein erstaunlicher, gewaltiger Gott. Allmächtig, unzähmbar. Ehrfürchtig fallen wir auf die Knie, während wir demütig verkündigen. Du bist ein gewaltiger Gott. Unbeschreiblich, unerreichbar. Du hast die Sterne am Himmel platziert. Du kennst sie beim Namen. Du bist ein erstaunlich gewaltiger Gott. Unvergleichlich, unveränderlich, unzähmbar. Du siehst die Tiefen meines Herzens und genauso liebst du mich. Du gewaltiger Gott, du gewaltiger Gott. Beten wir nochmal kurz. Himmlischer Vater, wir danken dir. Du bist ein gütiger Gott, du bist ein großer Gott, du bist ein allweiser Gott, ein allgegenwärtiger Gott, ein unbeschreiblicher, unzähmbarer, unbegreiflicher Gott. Wir danken dir für deine Güte, wir danken dir für deine Gnade. Amen. Liebe Freunde, diese beiden Kapitel, wir haben sie letztes Mal gelesen, ich werde ein paar Auszüge vielleicht lesen jetzt dann, da geht es genau darum, wie unbeschreiblich, wie unberechenbar, wie unzähmbar, wie unerreichbar Gott ist. Wie er nicht in unser Konzept passt oder wie wir uns die Dinge vorstellen oder ausrechnen. Wir können ihn nicht in eine Schachtel geben. Und im Kapitel 38 und 39 zeigt sich Gott auf wundersame Art und Weise. Jahwe Gott stellt Hiob eine Serie von Fragen. Ich habe sie gezählt, ich bin auf fast 40 gekommen. Und zwar in Kapitel 38 und 39. Wir beginnen im Kapitel 38, Vers 1, da steht, da antwortete Jahwe aus dem Sturm und sagte zu Hiob. Wer hat das eingeblendet? Wer verdunkelt da den Beschluss mit Worten, denen das Wissen fehlt? Steh auf und zeig dich als Mann, dann will ich dich fragen. Pass auf, was da steht. Dann will ich dich fragen und du belehrst mich. Ich meine, das ist Sarkasmus pur. Gott sagt, ich will dich was fragen, dann kannst du mich belehren. Was ist das ganze Buch Hiob passiert? Ja? Gott hat, Hiob wollte immer Gott was fragen. Ja, und jetzt sagt Gott, ich frage dich was, kannst du mich belehren? Und jetzt kommen die Fragen. Zum Beispiel Vers 4. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag an, wenn du es weißt. Wer hat ihre Maße bestimmt? Weißt du es? Wer hat die Messschnur über sie gespannt? Wo sind ihre Pfeiler eingesenkt? Wer hat ihren Eckstein gelegt? Als alle Morgensterne jubelten und alle Gottessöhne jauchzten. Mit anderen Worten, Hiob, Ich habe alles gemacht, wo warst du? Ich bin unbeschreiblich, ich bin unbegreifbar, ich bin unzähmbar, ich bin unerreichbar. Und all euer Gerede, all eure Diskussionen, all eure Dialoge, du und deine drei Freunde und dein Elihuner dazu, ihr glaubt, ihr habt es verstanden, aber ihr habt nichts verstanden. Das ist die Message. Ihr glaubt, ihr könnt eins und eins zusammenzählen und eins gibt zwei, aber ich sage euch, bei mir ist eins und eins ganz was anderes. Ich bin unberechenbar. Meine Weisheit sprengt euer Wissen, euer Erkenntnis so weit, es ist unerklärbar. Und Hiob wird durch diese Fragen gedemütigt. Er wird gedemütigt. Und Hiob lässt sich demütigen. Und das ist die gute Nachricht. Er lässt sich demütigen. Er wird gedemütigt und lässt es zu. Dann ehrt er Hiob und beschenkt Hiob am Schluss, wie wir wissen. Ich habe ein Zitat gefunden zum Buch Hiob, genau zu diesem Punkt, das möchte ich euch vorlesen. Jemand sagte, ich hatte 1 Million Fragen im Kopf, die ich Gott stellen wollte. Aber als ich ihm begegnete, entflohen sie mir alle und meine Fragen spielten plötzlich keine Rolle mehr. Ich habe das schon oft gesagt, wenn ich im Himmel bin, werde ich meinem Herrn einmal ein paar Fragen stellen. Wisst ihr was, ich glaube gar nicht mehr dran. Manche denken sich, wenn ich Gott einmal begegne, werde ich ihm all diese Fragen stellen, werde ich ihm sogar meine Meinung sagen, ich werde ihm sagen, was ich mir denke. Das bezweifle ich ernsthaft. Als Hiob die Worte Gottes hörte, war er gedemütigt. Er konnte gar nichts anders sagen, als zu sagen, hey, ich gebe meine Hand auf den Mund. Ich gebe meine Hand auf den Mund. Alle Fragen erübrigen sich. Deine Gegenwart erübrigt jede Frage. Ich glaube, dass mich meine brennenden Fragen dann in der Gegenwart Jesu überhaupt nicht mehr interessieren werden. Ich werde einfach bei ihm sein und keine Träne mehr haben und keinen Schmerz mehr haben. Die Fragen erübrigen sich in der Gegenwart unseres Herrn. Also ich bezweifle ernsthaft, dass wenn du in den Himmel kommst und Jesus begegnest, dass du ihm dort irgendwas vorwerfen wirst oder ihm eine Frage stellen wirst oder ihm sagen wirst, jetzt möchte da schon was eindrucken oder was sagen, was ist los? Glaube ich nicht. Die Antwort auf das Problem Hiobs war keine Erklärung über Gott, wie sie die drei Freunde und Elihu gegeben hatten, sondern eine Offenbarung Gottes selbst. Nicht eine Erklärung, sondern eine Offenbarung Gottes. Dasselbe gilt für uns heute. Dasselbe gilt für uns heute. Und genau diese Tatsache entdecken wir in den Kapiteln 38 bis 42. Wir bekommen keine Erklärung, sondern wir bekommen eine Offenbarung seiner selbst. Weißt du, dass vieles gar nicht mehr wichtig ist in seiner Gegenwart? Seine Gegenwart ist die Erklärung, die er liefert. Lass uns drei Gruppen von Fragen zusammenfassen. Gott stellt Hiob Fragen und sagt, belehre du mich, wenn du so gescheit bist. Du warst eh dabei, oder? Ganz am Anfang, Hiob. Die erste Gruppe von Fragen ist, kannst du meine Schöpfung erklären? Das finden wir im Kapitel 38, 1 bis 38. Kannst du meine Schöpfung erklären? Was war Hiobs Antwort? Er hatte keine Antwort. Nein, natürlich kann ich die Schöpfung Gottes nicht erklären. Die zweite Gruppe von Fragen ist im Kapitel 38, Vers 39 bis zum Ende des 39. Kapitel. Kannst du meine Schöpfung beaufsichtigen? Mit anderen Worten, bist du in der Lage, meine Schöpfung zu managen, zu überwachen? Mit anderen Worten, Hiob, wenn du glaubst, übernimm einmal für 3 Wochen. Nein, tu mal alles nach dem Gerechtigkeit- und Vergeltungsprinzip jedes einzelnen Menschen 1:1 immer abarbeiten. Viel Glück. Drittens, kannst du meine Schöpfung bändigen und beherrschen? Kapitel 40 bis 41 und da lernen wir dann nächstes Mal von Behemoth und Leviathan, dem Ungeheuer der Erde und dem Ungeheuer aus dem Meer. Also 3 Gruppen von Fragen, die Hiob gestellt bekommt von Gott. Erstens, kannst du meine Schöpfung erklären? Nein. Zweitens, kannst du meine Schöpfung beaufsichtigen, überwachen, managen, kontrollieren? Nein. Und drittens, kannst du meine Schöpfung bändigen oder beherrschen? Nein. Schauen wir uns die zweite Antwort an von Hiob. Greifen wir da mal kurz vor. Und zwar Kapitel 42. Das wird nicht eingeblendet, aber ich möchte es kurz vorlesen. Da steht, da erwiderte Hiob Jahwe und sagte, ich weiß, dass du alles vermagst. Kein Plan ist unmöglich für dich. Wer verhüllte den Beschluss mit Worten, denen das Wissen fehlt? Hast du gefragt? Ja, ich habe geredet, was ich nicht verstand. Es war zu wunderbar für mich, ich begriff das alles nicht. Und du hast auch zu mir gesagt, hör doch, dann will ich reden. Ich will dich fragen, dass du mich belehrst. Bloß mit dem Ohr hatte ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Also die erste Serie von Fragen handeln davon, wie Gottes Macht und seine Weisheit das Universum in Existenz brachte. Gottes Weisheit und Gottes Macht brachte das Universum in Existenz. Da war keiner von uns dabei, da hat keiner sich beteiligt. Die zweite Serie von Fragen handeln von seiner Fürsorge für dieses Universum. Er sorgt für jedes Tier, jede Schöpfung, alles. Und die dritte Serie von Fragen sind fokussiert auf zwei mysteriöse Kreaturen, Behemoth und Leviathan. Diese werden wir uns anschauen. Also wir haben schon gelesen im Kapitel 38, Vers 4 bis 7, wo warst du, als ich die Erde gründe? Also er sagt, Hiob, betrachte die Erde. Dann in Verse 8 bis 11 sagt er, wer verschloss das Meer mit einem Tor? Ich sagte, bis hierher und nicht weiter. Mit anderen Worten, wenn du am Meer stehst, Gott hat den Wellen des Meeres eine Grenze gegeben. Bis hierher und nicht weiter. Betrachte die Erde, betrachte das Meer, betrachte die Tage, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Wie gewaltig das ist, Verse 12 bis 15. Verse 16 bis 24 in Kapitel 38, betrachte die gewaltige Dimension des Universums. Verse 22 bis 30, betrachte den Schnee, den Wind, den Regen, das Wasser, das Eis. Und Hiob, warum schwimmt eigentlich Eis? Keine Ahnung, du auch nicht, oder? Es gibt eine wissenschaftliche Erklärung dafür. Ich habe es einmal gelesen und gewusst, aber ich weiß jetzt gerade nicht. Es gibt eine wissenschaftliche Erklärung, warum Eis schwimmt, obwohl es auch Wasser ist. Gibt es keine Erklärung für uns, aber Gott hat das alles gemacht. Er redet über die Sterne und Gestirne in wunderbarer poetischer Sprache auf dem Höhepunkt dieses Buches. Und das Erstaunlichste ist das, was nicht gesagt wird. Also Gott spricht von der Wunderbarkeit seiner Schöpfung, von der Unbeschreiblichkeit, der Herrlichkeit seiner Schöpfung, dass Hiob weder dabei war, noch was dazu beigetragen hat und die Weisheit Gottes gar nicht versteht. Und es geht darum, Hiob, vertrau mir ganz einfach, ich bin Gott. Es geht also nicht darum, alles zu verstehen, weil wenn wir alles verstehen würden, dann müssten wir nicht vertrauen. Vertrau meiner Weisheit, vertrau meiner Liebe, vertrau meiner Güte, ich habe alles in der Hand, auch wenn du es nicht verstehst, ich bin der Schöpfer. Noch einmal, das Erstaunlichste ist das, was nicht gesagt wird, nämlich die Leidensfrage bleibt unbeantwortet. Sie bleibt bis zum Schluss unbeantwortet. Es gibt keine Abhandlung der ganzen Geschichte von Hiob, es gibt keine Erklärung. Und noch etwas, Kapitel 1 und 2, die Geschichte mit Satan, weißt du, wo er sagt, hey, der dient dir nur, weil er was will oder weil du ihn versorgst, wird nie erwähnt. Hiob kriegt das nie präsentiert. Diese Fragen werden nie beantwortet. Unsere Antworten kommen nicht davon, dass wir mehr über Gott wissen oder über die Bibel wissen, sondern ihn persönlich kennen. Und er lädt uns ein, ihn zu kennen Und wenn wir ihn kennen, dann wollen wir ihm vertrauen und ihn lieben. Es ist eine Einladung. Hiob, ich lade dich ein, vertraue mir. Ich lade dich ein, vertraue mir, meiner Weisheit und Liebe. Er lädt uns ein, seine Herrlichkeit, seine Majestät, seine Autorität, seine Weisheit, seine Macht, seine Stärke, seine Heiligkeit, seine Herrschaft, seine Barmherzigkeit und seine Liebe zu betrachten. Und interessant ist, manchen Menschen genügt das nicht. Manchen Menschen reicht das nicht. Sie wollen das gar nicht. Sie wollen lieber antworten auf die Probleme des Lebens, auf Leid, auf Schmerz, auf alle Umstände. Und sie filtern Gott durch ihre Umstände. Ganz ein großer, schwerwiegender Fehler. Ich meine, eins der bekanntesten Beispiele, die ich in meinen Predigten schon oft erwähnt habe, ist, ein Mann kam zu mir und sagte, hey, Gott ist gut. Sag ich, ja, ich weiß eh, aber warum sagst du das gerade? Ich habe einen neuen Job bekommen. Sag ich, super, Gott ist wirklich gut. Frage, und wenn du heute gekündigt worden wärst vom Job, wäre Gott immer noch gut? Aha, also es hat nichts damit zu tun, ob du gerade eine Beförderung kriegst oder rausfliegst. Gott ist immer derselbe. Das Problem, und ich habe das jetzt über Jahrzehnte gesehen, was Christen haben, ist, viele Christen, sie filtern Gott durch ihre Umstände. Ganz ein schwerwiegender Fehler. Gute Umstände, Gott, du bist super. Schlechte Umstände, Gott, wo bist du? Und gleichzeitig, wo es Menschen auf der Welt ganz dreckig geht, geht es manchen Menschen besonders gut. Am selben Tag, wo jemand im Lotto Millionen gewinnt, bricht jemand sein Haus zusammen irgendwo anders. Aber Gott ist immer und überall dasselbe. Wir dürfen nie den Fehler machen, liebe Freunde, dass wir Gott filtern durch unsere Umstände. Unsere Umstände sind unsere Umstände, deswegen, weil sie auch herumstehen. Darum heißen sie, herumstehen. Auf jeden Fall, sie sind halt da. Sie sind einfach da. Umstände sind einfach da, aber sagen nichts über Gott. Dein Kind bringt einen Fünfer nach Hause. Es sagt nichts über Gott. Es sagt eher was über dein Kind oder über dich, weil du nicht gescheit gelernt hast mit ihm oder was auch immer. Aber wir dürfen, wir dürfen, und das lehrt uns das Buch. Vertraue seiner Weisheit, vertraue seiner Güte, vertraue seiner Liebe und filtere dein Leben nicht durch deine Umstände. Weil deine Ehe gerade schlecht ist oder dein Mann fremdgegangen ist oder die Frau die Scheidung eingereicht hat oder whatever. Wir filtern Gott nicht durch unsere Umstände. Und doch tun das so viele, nicht nur Menschen, sondern Christen. Ich meine, das sagen wir doch alle. Es passiert was Gutes im Leben. Ich muss was richtig gemacht haben. Schon mal gehört? Ich muss was richtig gemacht haben. Ja, und wenn was Schlechtes passiert, was habe ich falsch gemacht, dass ich das verdient habe? Und die Wahrheit ist, weder noch wahrscheinlich meistens. Umstände sind Umstände. Wir müssen aufhören, Gott zu filtern an unseren Umständen. Ich hoffe, das ist klar und deutlich. Er lädt uns einfach ein, auf seine Herrlichkeit zu blicken, seine Majestät, seine Autorität, seine Weisheit, seine Macht, seine Stärke, seine Güte, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Liebe. Und einfach ihm vertrauen. Die meisten Menschen reicht das nicht, auch Christen nicht. Die wollen ständig, dass man zum 150. Mal betet. So ein cooles Gespräch gehabt die Tage und habe gar nicht gewusst, dass, ja, wir haben ja, überall Leute, die dieses Bibelstudium live schauen und auch nachher. Und die Dame sagte zu mir, ja, wir haben jetzt eine Frauengebetsrunde gegründet und wir beten da nicht diese komischen Gebetssudeleien oder so ähnlich. Ja? Wir beten an, richtig an, wir beten an, wir beten nicht für jeden Cast sozusagen, sondern wir beten an. Wer von euch weiß, dass viel gesudert wird beim Beten? Bete für meine kleine Zehe, dass sie wieder besser... Ja, okay, können wir auch machen, aber... Anbetung, Gottanbetung ist eine ganz andere Liga, richtig? Ihr versteht es mich. Und auch interessant ist, viele sagen, sie wollen von Gott hören, aber dann, wenn er spricht, wollen sie nicht hören, was er zu sagen hat. Und Hiob wollte, dass Gott spricht. das ganze Buch sagt er, hey, ich will endlich mit ihm reden. Der soll sich endlich einmal zeigen, ich will ihm was sagen. Ich will ihm endlich sagen, was ich von ihm halte. Und dann spricht er und es ist alles anders. Gott sei Dank ist alles anders und Hiob wird gedemütigt und lässt sich demütigen und kehrt um. Er kehrte nicht von einer Sünde um. Er kehrte von seinem falschen Denken, seinem falschen Gerede gegen Gott um. Er hat nicht, es steht da im ersten Kapitel geschrieben, er war der gerechteste Menschen im ganzen Osten. Er ist von keiner Sünde umgekehrt, wie wir glauben, jetzt stehen, lügen, Ehe brechen, sondern er ist umgekehrt von seinem falschen Denken Gott, bezüglich Gott. Sie wollen von Gott hören und dann spricht er und dann wollen sie nicht hören, was er zu sagen hat. Wisst ihr warum? Sie können es gar nicht hören, sie haben zu viel Ohrenschmalz. Vielleicht kennt ein paar Christen mit Ohrenschmalz. Sünde oder ein Herz aus Stein ist Ohrenschmalz. Ja. Aber die Person, die von Gott hören will, wer wirklich mit Stolz aufhören will, wer Rebellion wirklich beiseite legen will, wer in Demut seine Sünden anerkennt und zulässt, dass die eigene Gebrochenheit sie zu wahrer Demut führt durch Gebet, der wird echte Wiederherstellung erfahren. Aber ist es nicht so, liebe Freunde, sagen wir ganz ehrlich, die meisten wollen von Gott nur hören, wenn. Wenn es, keine Ahnung, süß und sweet ist. Aber die Wahrheit ist, Gott kommt, er spricht und das, was er spricht, setzt uns frei. Folgendes ist ganz, ganz wichtig. Bitte hör mir gut zu jetzt. Gott stellt nicht Hiobs Integrität in Frage. Er stellt auch nicht Hiobs Aufrichtigkeit in Frage. Was stellt Gott in Frage bei Hiob? Seine Fähigkeit, Gottes Wege in der Welt erklären zu können. Er sagt ihm, Hiob, ich habe nichts gegen deine Integrität, du bist integer, du bist aufrichtig. Aber deine Fähigkeit, meine Wege in dieser Welt zu erklären, ist einfach nicht da. Du bist nicht in der Lage, mich und meine Wege zu erklären. Und noch einmal, wenn du in andere Kulturkreise gehst, zum Beispiel in Israel oder anderen Teilen der Welt, also nicht westlichen Teilen der Welt, da siehst du Menschen, die Gott ganz anderes Gottesbild haben. Aber im amerikanischen westlichen Christentum, nicht böse sein, dass ich das so deutlich sage, hat man ständig diese Umstandsbezogenheit auf dem Schirm. Ich gehe in die Kirche, damit es mir besser geht. Ich bete, damit ich das und das passiert. Und nur was ganz Wildes, was ich gehört habe, habe ich auch schon mal erzählt. Da war jemand ein paar Jahre da, nein, nicht einmal ein paar Jahre, ganz kurz, ein paar Monate vielleicht da, ging ihm sehr, sehr schlecht. Dann ging es ihm in der Zeit in der Oase anscheinend wieder besser. Dann sah ich ihn nicht mehr und 6 Monate später sah ich ihn in der Stadt und fragte ihn, du, ich vermisse dich, wo bist du? Na, geht mir eh wieder besser. Ich meine, wie wenn man, verstehst du, was ich sage? Wie, man geht in den Gottesdienst, man dient, oder, ja, solange, damit wieder aufgerichtet werde und dann, wenn ich aufgerichtet werde, dann brauche ich eh nicht mehr kommen. Also, ein komplett falsches Denken, was Gott und Gottesdienst betrifft. Ich habe einen neuen Saga, den ich sehr liebe, nämlich, wenn es da dreckig geht, brauchst du uns. Und wenn es da gut geht, brauchen wir dich. Das heißt, wir brauchen die immer da. Gerade wenn es da gut geht, brauchen wir dich. Richtig? Sehr, sehr wichtig. Also Gott stellt nicht, das ist sehr wichtig, Gott stellt nicht Hiobs Integrität oder Aufrichtigkeit in Frage, sondern seine Fähigkeit, Gottes Wege in dieser Welt zu erklären. Hatte Hiob eine richtige Beziehung zu Gott? Ja, er hatte eine gute Beziehung zu Gott. Das steht im Kapitel 1. War er aufrichtig und gottesfürchtig? Ja. Und dann kamen aber diese beiden Schläge. Also eigentlich 4 Schläge beim ersten Schlag und dann die Gesundheit noch dazu. Und er sagte dann vieles richtig. Aber er sagte auch einige Dinge, die waren nicht richtig. Und oft denken wir, wir kennen Gott. Aber oft kennen wir ihn nicht so, wie wir ihn eigentlich kennen könnten. Weil wir, wie gesagt, zu sehr Gott filtern durch unsere Umstände. Hiob wusste einiges über Gott, aber bei Weitem nicht alles. Jetzt kommt vielleicht der wichtigste Satz des heutigen Abends. Das Wissen um die Grenzen unserer Weisheit ist der erste Schritt zur Weisheit und Demut. Ich wiederhole diesen Satz. Das Wissen um die Grenzen unserer Weisheit ist der erste Schritt zur Weisheit und Demut. Noch einmal. Das Wissen um die Grenzen unserer Weisheit ist der erste Schritt zur Weisheit und Demut. Ich glaube, jeder, der von uns ein bisschen älter geworden ist die letzten Jahre, also alle, kann sagen, eigentlich weiß ich, dass ich immer weniger weiß. Oder ich weiß immer mehr, dass ich wenig weiß. Und mit 20 wusste ich alles und mit 50 weiß ich nicht mehr ganz so viel. Ist es nicht so? Es ist wirklich so. Mit 20 habe ich alles gewusst. Und ich habe mich zum Todel gemacht, in Wahrheit. Jeder hat gewusst, dass irgendwas nicht stimmt, abgehoben war, nur ich nicht. Das ist das Tragische bei stolzen Leuten. Alle merken es, nur der Stolze nicht. Ist es nicht so? Ja. Wie beim Mundgeruch. Alle merken es, nur der selber nicht. Okay, nicht vergessen, Hiob ist ein Weisheitsbuch. Es geht primär um Weisheit und nicht um Leiden. Es geht, Gott zu vertrauen, weil er der Schöpfer ist und allweise ist. Und noch einmal, das Wissen um die Grenzen unserer Weisheit ist der erste Schritt zu Weisheit und Demut. In dem Moment, wo man zugibt, ich weiß es nicht, aber du bist allweise, ist man am richtigen Weg. Und Gott sagt zum Hiob, du hast Fragen an mich? Okay. Ich habe ein paar Fragen an dich. Und es sind, wie gesagt, 40 Fragen circa, in etwa 40 Fragen, in Kapitel 38 und 39. Und dann natürlich auch noch Kapitel 40 und 41. Also weit über 40 Fragen, die niemand ganz beantworten kann. Wie ist es, dass der Löwe versorgt wird? Wie ist es, dass der Strauß, die Straußenhenne, ihre Eier da so nachlässig liegen lässt und trotzdem funktioniert das alles? Ja? Also er beschreibt dann im Kapitel 39 die ganze Tierwelt und wie trotzdem alles funktioniert, obwohl vieles wild und ungezähmt ist, unzähmbar ist, auch die Tierwelt. Und trotzdem gibt es einen Rhythmus, trotzdem gibt es einen göttlichen Rhythmus in seiner Weisheit. Gott ist da, um zu korrigieren und zu belehren. Und ehrlich gesagt ist Kapitel 38 bis 42 die längste Konfrontation in der ganzen Bibel. Ist eine Konfrontation. Wo warst du? Hast du überhaupt eine Ahnung? Willst du den Behemoth zähmen? Nein, du kannst nicht. Du kannst die wilden Tiere nicht zähmen. Du bist nicht in der Lage, Hiob. Aber er spricht nicht nur zu Hiob, sondern auch zu dir und zu mir. Und nächste Woche, wenn wir über Behemoth und Leviathan reden, werden die losen Fäden noch zusammengezogen und wir werden ganz genau verstehen, wie unzähmbar Gott ist, weil er das mit den beiden Kreaturen, Behemoth und Leviathan, deutlich illustriert. Du kannst diese Viecher nicht zähmen und du kannst auch mich nicht zähmen. Ich bin unzähmbar, ich bin unbeschreiblich. Wir müssen hören, was er sagt. Und auch das ist ja irgendwie arg. Wir haben uns ja gar nicht verdient, dass er zu uns spricht. Wir müssen hören, was er sagt, obwohl wir uns das gar nicht verdient haben. Und er möchte unsere Aufmerksamkeit, weil er uns liebt. Er sagt, ich kenne dich, ich liebe dich, vertraue mir, ich bin allweise. Wenn du was nicht verstehst, entwickle die Fähigkeit oder entwickle die Gewohnheit, sag Gott, ich verstehe es nicht, aber ich vertraue dir. Ich verstehe meine Umstände nicht, aber ich vertraue dir. Und wir haben einige gewaltige Beispiele hier in der Oase Church, wo gerade wirkliche Dinge passieren, die nicht schön sind, die wirklich schwierig sind. Persönliche Erschütterungen in der Familie. So viele. Nicht so viele, aber doch immer wieder einige. Und bei manchen sehe ich so eine Standhaftigkeit, so ein Vertrauen. Ich verstehe es nicht, aber ich vertraue dir. Ich möchte eine Frage stellen. Erwartet Gott wirklich eine Antwort von Hiob? Wo warst du, als ich die Erde schuf? Antworte mir. Erwartet Gott wirklich eine Antwort von Hiob? Ich glaube nicht. Ich glaube, diese Fragen sind bewusst so gestellt, dass er keine Antwort hat. Hast du das Lagerhaus des Schnees gesehen? Oder dort, wo ich den Hagel einlagere? Warst du schon dort? Alles Fragen kannst du der Löwin, kannst du die hungrige Löwin versorgen? Kannst du das Krokodil mit einem Fischhacken fangen? Alles Fragen, wo Gott sagt, hey, das kannst du nicht. Ich bin Gott. Er erwartet keine Antwort. Er erwartet, Hiob, schau. Er sagt nicht, du bist zu dumm, gib endlich. Er sagt, hey, ich bin Gott, vertrau mir. Du kannst es nicht wissen. Okay, fassen wir zusammen. Wer war nicht dabei bei der Schöpfung? Hiob. Wer war noch nicht dabei bei der Schöpfung? Du und ich. Wer war dabei? Jesus war dabei. Wer war noch dabei? Als alle Morgensterne jubelten und alle Gottessöhne jauchzen. Jesus war dabei, ganz klar, weil Jesus ist Schöpfer. Der Geist Gottes war dabei, Vater, Sohn und Geist. Jesus war dabei. Wer war noch dabei? Die Gottessöhne. Die Söhne Gottes. Und wer sind die Söhne Gottes? Übrigens hebräisch Ben Elohim. Ben ist Sohn und Elohim ist ein Begriff für Gott. Nicht Jahwe, sondern Elohim ist Elohim ist ein allgemeiner Begriff für Gott. Ja, Gott. So wie im Deutschen, Gott. Jahwe ist ein ganz spezifischer Name für den einen wahren lebendigen Gott, Jahwe. Und im Hebräischen ohne Selbstlaute, also nur Konsonanten, J-H-W-J, würden wir das schreiben heute. Darum gibt es auch die Differenz, ist es Jehova, aber eher wahrscheinlich ist Jahwe oder Jahwe. Aber in Wahrheit haben die meisten Israeliten haben ihn gar nicht beim Namen genannt, sondern nur gesagt, der Name, Hashem. Hashem ist der Name. Dieser Name Jahwe ist so heilig, dass sie oft nur gesagt haben, Hashem, der Name. Ja, der Name, Jahwe. Aber Ben Elohim, Elohim ist ein allgemeiner Begriff für Gott, also kann auch andere Wesen betreffen, andere geistliche Wesen betreffen, außer den einen wahren Gott. Elohim, Söhne Gottes, Ben Elohim. Was sind Ben Elohim? Ja, geistliche Wesen. Und wer war noch ein Ben Elohim? Adam. Adam war ein Ben Elohim, ein Sohn Gottes. Adam hat weder Vater und Mutter gehabt. Denken wir drüber nach. Preisfrage. Hat Adam einen Bauchnabel gehabt? Wer weiß es? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich denke, keine Ahnung. Aber Adam war ein Ben Elohim. Und wer ist noch ein Ben Elohim? Jeder aus dem Geist Gottes, vom Himmel her geborene Mensch. Was hat Jesus zum Nikodemus gesagt? Du musst von oben, die meisten Übersetzungen, du musst von Neuem geboren sein, aber die richtige Übersetzung wäre, du musst von oben her, vom Himmel her geboren sein. Daher, wenn du eine Frau bist oder ein Mann, du bist trotzdem ein Gottessohn oder Tochter, kann man auch sagen. Aber Ben Elohim, geistliche Wesen, Adam, natürlich Jesus sowieso, war der eine Sohn Gottes, der Monogenes, der in der eigenen Kategorie ist. Ja, wir sind nicht wir gehören zwar zu Jesus, aber er ist der ältere Bruder, er ist alleine als allmächtiger Sohn Gottes. Aber auch jeder aus dem Geist Gottes geborene Mensch ist ein Ben Elohim. Aber am Anfang bei der Schöpfung, wie ihr richtig schon gesagt habt, war Jesus dabei, der Ben Elohim, und auch die Gottessöhne, die Wesen, die Gott geschaffen hat, bevor er Menschen machte zum Beispiel oder alles andere machte. Er ist der Schöpfer, der majestätische, allmächtige. Er ist souverän, er kontrolliert alles, er schuf alles. Und nicht nur er schuf alles, er erhält alles. Und er beherrscht alles. Er schuf alles, er erhält alles, er beherrscht alles. Was ist mein Titel für die heutige Lektion? Unbeschreiblich und unzähmbar. Vergiss nicht das Lied Indescribable von Chris Tomlin. Das wird dir gefallen. Ich habe es heute 20 Mal gehört. Ich habe mich so richtig hineingetaucht in die heutige Message. Indescribable. Ein Worship-Lied, ein Anbetungslied, das er geschrieben hat von Hiob 38 und 39. Du bist unbeschreiblich, du hast die Sterne und so weiter. Ich hätte einen anderen Titel für die heutige Lektion, auch noch, wenn du willst. Ist ein Wortspiel jetzt. Nicht Gott genug. Ist ein Wortspiel. Man würde sagen, nicht gut genug, aber ich habe jetzt absichtlich gesagt, du bist nicht Gott genug. Es gibt nur einen Gott. Jesaja 55 sagt, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Kann man das bitte einblenden? Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, Spruch des Herrn. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege. Und meine Gedanken als eure Gedanken. Ich glaube, da angekommen zu sein, einfach zu vertrauen, Gott, deine Wege, deine Gedanken sind so viel höher wie meine Wege und meine Gedanken. Ich glaube, da ist man angekommen. Du kannst sagen, I have arrived. Jetzt kommt für mich vielleicht, ja, ist alles gut heute. Mir gefällt das alles heute sehr. Diese Unbeschreiblichkeit Gottes, die Unzähmbarkeit Gottes, die Unerklärbarkeit Gottes. Aber pass jetzt auf, reden wir mal über das Neue Testament kurz. Alles, was wir jemals über Gott wissen müssen, alles, was wir jemals über Gott wissen müssen oder brauchen oder wollen, finden wir in Jesus. In Jesus. Was hat Jesus gesagt? Wer mich gesehen hat, hat den? Warum ist das so wichtig, Freunde? Weil wenn wir Jesus nicht kennen würden, dann würden wir vielleicht an der Güte Gottes zweifeln. Schau, es wäre ja theoretisch möglich, dass Gott allmächtig ist, aber nicht gut. Wäre theoretisch möglich, oder? Aber er sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Was hat Jesus getan? Nur Gutes. Apostelgeschichte 10, Vers 38, er ging umher in alle Städte und Dörfer und heilte, befreite und tat Gutes und befreite die, die in der Gewalt des Satans waren. Alles, was wir jemals über Gott wissen müssen, brauchen oder wollen, finden wir in Jesus. Und dann vertraue ich nicht nur seiner Macht und Weisheit, ich vertraue auch seiner Güte. Und Gott lädt uns ein zu so einem Leben. Du willst antworten? Sagt Gott, lade mich ein in dein Leben, lade meinen Sohn Jesus ein in dein Leben. Und so viele Fragen erübrigen sich, weil ich bin die Antwort. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Bibel gibt uns viele Antworten und ladet uns auch ein, viele Fragen zu stellen. Ist die Bibel gegen Fragen stellen? Nein. Aber für einiges gibt es keine zufriedenstellenden Antworten. Wir müssen Gott vertrauen. Wir können auf dieser Erde leben. Wir können wissen, dass wir da sind und kein Unfall sind, kein Zufall sind. Er weiß, warum du da bist. Und er weiß auch, dass du erst angekommen bist, wenn du ihn kennenlernst. Oh, ich habe noch einen guten Gedanken aufgeschrieben. Menschen rundherum scheinen damit zufrieden zu sein, ihr eigener Gott zu sein. Das ist heute sehr weit verbreitet. Aber jetzt pass auf. Sie scheinen damit zufrieden zu sein, ihr eigener Gott zu sein, aber bist du qualifiziert dafür? Was ist die Antwort? Natürlich nicht. Jeder, der glaubt, Gott zu sein, frag ihn, war es deine Entscheidung, dass du auf der Erde bist? Nein, du hast damit gar nichts zu tun. Du hast damit, dass du da bist, gar nichts zu tun. Du bist. Auch du willst Gott spielen. Und kannst nicht einmal was dafür, dass du da bist. Geschweige denn der Rest der Schöpfung. Nicht einmal dich selbst hast du gemacht. War es deine Entscheidung, dass du lebst? Natürlich nicht. Es geht sich alles nicht aus. Und das ist die Botschaft. Es geht sich nicht aus, dass du beurteilst, was gut oder schlecht ist, oder dass du beurteilst, ob ich richtig handle oder falsch. Vertrau mir. Ich bin allmächtig, ich bin allweise und ich bin sogar allgut. Das hat Jesus bewiesen. Ich und der Vater sind eins. Im Kapitel 39, das wollen wir jetzt nicht lesen, da geht es um die Tierwelt. Wie Gott der Herr der Tiere ist und obwohl es gezähmte Tiere gibt und ungezähmte Tiere gibt, also domestizierte Tiere und wilde Tiere gibt, hat Gott alles in der Hand. Den Wildesel sogar, steht im Kapitel 39. Born to be wild. Der Wildesel ist born to be wild. Und Gott hat alles in der Hand. Und das ist die Message vom Buch Hiob. Eigentlich ist das die zentrale Message vom Buch Hiob. Nicht, das Leiden ist deshalb passiert, sondern vertraue meiner Weisheit. Amen. Beten wir. Himmlischer Vater, wir sind so dankbar für deine Güte, deine Gnade, dein Erbarmen, deine Treue, deine Liebe. Du bist einfach wunderbar. Du bist unbeschreiblich, du bist unzähmbar, du bist unerklärbar. Du bist der allmächtige Gott und wir danken dir dafür. Lehre uns, dir zu vertrauen, nicht unser Leben durch unsere oder dich durch unsere Umstände zu filtern, sondern dir zu vertrauen, dass du alles in der Hand hast. Du sagst sogar in deinem Wort, du lässt es regnen auf die Guten wie auf die bösen Menschen. Du lässt die Sonne scheinen auf die Guten wie auf die bösen Menschen. Du lässt es auch regnen, wo man gar keinen Regen braucht, wo niemand lebt. Du weißt warum. Wir vertrauen dir in Jesu Namen. Amen.